Ja, liebe Anne, Stürmerin oder Teammanagerin, welche Position liegt dir mehr?
Also ich habe am Sonntag war ich bei einem Benefizspiel zugunsten der Scoring Girls. Das ist ein Projekt, für das ich mich einsetze. Und da war ich, weil ich eine Verletzung fürchtete, Coach. Und okay. Da habe ich erst gedacht, okay, warte mal, Dispo gelesen, stand, ich soll reinlaufen, gemeinsam mit Arne Friedrich, der früher bei Hertha BSC gespielt hat, Nationalspieler, ganz toller Fußballer. Und wir sollen ins Publikum winken. Und dachte ich, auch winken ins Publikum? Da sah ich mich nicht, dachte, das macht wahrscheinlich die Queen, die nicht mehr lebt, tausendmal besser als Icke. Und, aber dann habe ich mich voll reingefunden in die Position einer Coachin, sagt man das auch.
Ja.
Deshalb würde ich das gern sein.
Hm? Okay.
Ja.
Dein, also wenn sich in der Zwischenzeit nicht dramatisch was geändert haben sollte in deinem Leben, dann bist du nach wie vor Fan vom FC Köln.
Ja, ich bin Mitglied des ersten FC Köln.
Und dieser Verein ist ja leider abgestiegen.
Ja, das höre ich jetzt nicht so gern, Giovanni, aber gut, dass du es nochmal sagst.
Trübt denn das deine Vorfreude auf die EM?
Nein, das kann ich zur Seite schieben. Und sowieso, ehrlich gesagt, sind natürlich die Aufstiegssaisons immer die besten, weil dann lockt danach irgendwas Gutes.
Als wenn du das nicht einem, der aus Hamburg kommt.
Ach so, ja.
HSV warten wir. Okay.
Ich bin da voller Zuversicht, dass die Kölner das gut machen werden. Ja. Wobei, ich habe eben gelesen, Lukas Podolski, den haben sie ja versucht anzuheuern, dass der zurückkommt. Ja. Und er hat gesagt, nein, vorerst nicht würde er das. Das war schon die erste doofe Nachricht. Und dann hat er noch gesagt, also er fände jetzt auch wichtig, dass man wirklich analysiert, woran das gelegen hätte. Und das sei nicht damit getan, also fasse ich jetzt mal grob zusammen, dass man einfach mal sagt, nö, schade. Und dann lass mal gucken, wie schnell das wieder hochgeht. Jetzt mache ich mir doch ein bisschen Sorgen, weil der versteht mehr von Fußball.
Und den findest du auch gut als Typ?
Ich finde natürlich super. Das hätte uns natürlich nach vorne gebracht. Aber er spielt noch ein Jahr weiter Fußball, sagt er, mit 38. Na gut. Dann komm nicht zurück. Also müsste ich da, also, aber ich kann nicht helfen. Nein, ich kann
nicht. Weißt du, warum ich so gerne noch einen Moment bleiben möchte bei den Anfängen deiner Karriere? Weil das mit Sport zusammenhängt. Und weil wir, du hast vor der Sendung dich erkundigt, ob du mit irgendwas konfrontiert werden könntest, was peinlich sein könnte. Natürlich nein.
Habe ich gefragt.
Aber wir sind tief ins Archiv gestiegen und haben eine hinreißende Aufnahme gefunden. Wenn uns nicht alles täuscht, August 92, und das war dein erster Fernsehauftritt. Kannst du dich daran erinnern?
Also in der Zeit gab es gleich mehrere erste Fernsehauftritte in Sportredaktion und Politikredaktion. Das hing nämlich gleichzeitig los. Deshalb nein, wahrscheinlich kann ich mich an das, dann, was ihr gefunden habt, nicht erinnern.
Dann schau mal rein, es ist wirklich schön.
Ja, okay.
Wir geben jetzt ab an Anne Will. Hallo Anne.
Wir haben Stefan Freigang im Interview hier. Er ist wie geplant ausgestiegen. Herr Freigang, herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal. Sie haben ja heute Geburtstag, ne?
Ja, das ist richtig. Ich bin heute 25 Jahre alt geworden oder jung geworden.
Wir haben Ihnen ein Glas Sekt organisiert. Weiß nicht, ob Sie das trinken können jetzt?
Oh ja, ein Schlückchen kann man schon, denke ich.
Ich gebe zurück ins Studio.
War doch ein fulminanter Start, oder?
Ja.
Kommt die Erinnerung langsam wieder hoch?
Ja, das war die Übertragung des Berlin-Marathons. Mhm. Und gibt's in der Tat noch? War das der erste ARD-Einsatz. Das stimmt, weil ich hatte das Volontariat abgeschlossen, was ich beim SFB gemacht habe. Und dann wusste ich nicht richtig, wie ich weitermachen sollte. Und dann habe ich mich erstmal irgendwie aufs Sofa meiner Eltern gelegt in Köln und habe so getan, habe einfach, ja, ich wusste nicht, was ich machen sollte und habe einfach gewartet auf irgendwas. Und dann hat aber der damalige Sportchef Jochen Sprenzel angerufen und hat gesagt, ob ich nicht Lust hätte, Streckenreporterin zu sein beim Berlin-Marathon. Und das fand ich wirklich toll. Da habe ich mich total drauf gefreut. Und da stehe ich da bei Kilometer 25, glaube ich, da steigen dann die Tempomacher aus. Aber wie bescheuert von mir, dass ich dem erstmal einen Sekt anbiete. Das würde ich natürlich heute nicht mehr machen.
Ja. Weil du jetzt gerade selber gesagt hast, du lagst auf dem Sofa deiner Eltern und hast überlegt, was du machst.
Ja.
Einem sehr geschätzten Kollegen von mir, Christoph Arment, hast du vor etlichen Jahren mal verraten. Mein Problem ist, dass ich genau weiß, was ich nicht will. aber ich weiß nicht, was ich will.
Stimmt.
Wann hat sich das geändert?
Eigentlich nicht richtig. Und ich war jetzt da in besonderer Weise gefordert, da vielleicht mal einen Schritt weiter zu kommen.
Nach dem Ausstieg aus der sonntäglichen...
Na, eigentlich schon während Show. Und vor dem Ausstieg. Ich habe mir lange überlegt, soll ich weitermachen, die Talkshow am Sonntagabend. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich habe mit einem tollen Team gearbeitet. Es war mein Team. Ich habe die Sendung selbst produziert. Das war einfach alles klasse, ideale Bedingungen. Man kann da frei, richtig frei arbeiten. So, das stimmte alles. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass mein Beruf, unser Beruf, Sophie Fontanes Beruf, einer ist, der so viel mehr noch bereithält, als immer und ausschließlich sonntags nach Berlin-Adlershof zu fahren und im selben Setting zu sitzen und diese Sendung zu machen, die sich inhaltlich immer wieder unterscheidet, keine Frage. Das hat mich auch begeistert über all die Jahre, aber die eigentlich dann doch relativ ähnlich bis hin zugleich abläuft. Und die Frage habe ich mir schon Jahre gestellt, wie lange ich das eigentlich noch machen will. Aber ich wusste nicht, deshalb bin ich da letztlich nie weitergekommen, was ich stattdessen machen sollte. Und ich wusste es auch nicht in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ich höre das jetzt auf, ich verlängere nicht weiter. Und dann hatte ich aber ja noch ein Jahr, in dem ich die Sendung gemacht habe und dachte, irgendwie weht mich das vielleicht an. Da kommt noch die Idee. Ich hatte 2, 3 Ideen, die sich aber dann nicht wirklich realisiert haben und auch nicht gut angefühlt haben.
Es ist
der Hund von Dirk Steffens.
Müssen wir einmal aufklären, warum es hier ab und zu diese Geräusche gibt. Das hat nichts mit der laufenden Tarifauseinandersetzung zu tun, sondern das ist der wirklich wahnsinnig niedliche Hund von Dirk Steffens. Allerdings, ich weiß nicht, warum er...
Lücke, komm mal her, zeig
dich. Der läuft ab und zu weg.
Okay. Ja, Lücke, bravo!
Aber einmal einführen.
Das Konzept Tarifkonflikt Lücke und fordert mehr Futter.
Ja,
bravo. Ja, und zwar 10%
mehr. 10% mehr Futter für Lücke. Sag dem Giovanni nochmal Hallo, komm.
Lücke, jetzt ist gut, ja?
Lücke,
jetzt
ist gut.
So.
Du musst sie die ganze Zeit streichen, ja.
So.
Sonst musst du nach oben ins Körbchen, wenn du nochmal bist.
Also eine Sorry für die Unterbrechung, das war nur eine kleine Erklärung.
Ich hatte auch überlegt zwischendrin, ob ich Hundetrainerin werden könnte oder so, aber da sehe ich mich jetzt doch nicht.
Auch auf dem Sofa liegend.
Mit dem Hund, das machen die gerne. Das
ist eine der
Überlegungen. Ja, und dann habe ich aber irgendwann gegen Ende des Jahres habe ich dann überlegt, es könnte ein Podcast sein. Und das war dann die erste Idee, bei der ich wirklich dachte, okay, guck mal, ich schöpfe mal nach all den Jahren eine Idee aus mir selber, an der ich Freude hätte. Und das mache ich jetzt auch.
Darüber reden wir auch noch. Aber es gibt eine Sache, die ich dich immer schon fragen wollte, obwohl du schon mehrmals hier warst, bin ich nie dazu gekommen. Du sagst, du hast relativ früh, als du dann dich endlich entschieden hast, Fernsehen zu machen, etwas in dir festgestellt, was wahrscheinlich wo viele sagen werden, das würde ich auch gerne können. Ich auch. Nämlich, dass du so ein inneres Licht einschalten kannst, wenn die Sendung losgeht. Wie geht das?
Also es geht so, ich hab eine Zeit lang junge Moderatorinnen und Moderatoren geschult. Und der Witz ist eigentlich, du kannst dir einen Satz vornehmen, zum Beispiel, Fernsehen macht Spaß. So, und wenn du das Leuten in einer Seminarsituation sagst, da kriegst du irgendwann echt kriegst du Ärger, weil die sind im Druck und dann sagst du, hey, ja, denk dran, Fernsehen macht Spaß.
Und dann die zittern vor Lampenfieber.
Ja, aber dann müssen sie irgendwann lachen darüber, dass das so absurd ist, jetzt so eine Situation vielleicht angenehm zu empfinden, dass dann doch dieses Licht angeht. Das ist so, wenn du jemanden anders, aber das kannst du auch, Giovanni, du bist ja ein irre charmanter Typ. Doch,
aber ich glaube schon. Es hat ja was zu tun, also Licht ist ja jetzt nicht zufällig gewählt. Es fangen deine Augen an zu leuchten, das finde ich so faszinierend. Das kommt doch nicht allein durch Fernsehen, macht Spaß. Oder kennt ihr das? Also Sophie ist Fernsehprofi, Judith ist Fernsehprofi, Dirk ist Fernsehprofi. Könnt ihr da was damit anfangen, mit dem, was Anne gerade sagt?
Also ich kann das natürlich nicht so wie Anne, aber...
Beide haben Autos leuchten. Doch. Doch, das könnte
ich. Ich glaube, ich habe da gar keine Wahl. Denn wenn um 8 Uhr
ob's leuchtet
die
Tagesschau oder
losgeht, dann muss ich halt berichten. Also ich glaube, es ist der Moment, wo man weiß, so, jetzt müssen wir funktionieren. Und komme, was wolle, kann ein Raketenalarm kommen, dann müssen wir halt irgendwie in den Bunker rein. Aber das war eine Zeit lang auch ein Szenario. Aber man muss dann einfach funktionieren.
Ja.
Und die Zuschauer da draußen interessiert das nicht, dass ich vielleicht gerade Durst habe oder mir noch eingefallen ist, dass ich noch irgendwas anderes checken wollte. Nee, das muss dann in dem Moment funktionieren.
So ist es.
So ist es.
Ich glaube, so ist es. Deshalb, also das klingt jetzt so toll. Ich glaube, es ist eigentlich nur, man fängt an, man guckt in die Kamera, man hat eine gewisse Präsenz, man kann die in sich wecken. Und das können die beiden natürlich auch mühelos und du auch, Giovanni.
Ich habe noch einen anderen Satz gehört, der mich fasziniert hat. Nicht von dir, sondern von einem Kollegen, nämlich Johannes Bekerner. Mhm. Der hat mal gesagt, es gibt ganz viele Leute, die können in die Kamera gucken. Ist ja auch klar, rotes Licht, guck mal. Aber ganz wenige, die dich durch die Kamera anschauen können.
Das kann man sich aber auch ein bisschen anlernen, insofern, als dass du dir am Anfang immer jemanden vorstellst, eine Person, die du anguckst, dass du dieser einen Person erklärst, was du jetzt sagen willst. Dann, finde ich, kann man das auch in sich motivieren. Mhm. Also Judith kann es natürlich auch.
Ja, also ich finde, ich habe mir immer vorgestellt, man guckt ja in die Kamera, da ist eine Glasscheibe. Man darf aber nicht nur bis zur Glasscheibe gucken, sondern man muss sich vorstellen, dass dahinter ja der Zuschauer sitzt. Man muss also durch die Kamera durchgucken zum Zuschauer. Und ich finde, das macht diese Präsenz dann vor der Kamera. Und dann eben noch dieses, man ist jetzt da, man stellt das an, ne, und ist jetzt auf dem Punkt und will es rüberbringen und ist ganz bei sich. Aber ich glaube, das gilt für die Schauspielerei genauso, oder? Ist es nicht sogar auf Theaterbühnen noch zentraler, dass man das schafft, auch in der letzten Reihe anzukommen?
Naja, der große Unterschied des Schauspielers zum Moderatoren ist ja, dass der Schauspieler nicht in die Kamera schauen darf. Mhm. Also das ist ja ein Fauxpas, wenn das so passiert. Aber hin und wieder ist mir das auch schon passiert, dass es dann gewollt wurde, dass ich in die Kamera schaue. Und das ist ein befremdliches Gefühl. Ich habe mich damit auch nicht sehr wohl gefühlt. Aber ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, weil Sie als Moderatorin sind ja, Sie sind sich selbst. Und ich bin ja eine Figur.
Mehr oder minder, sagen wir mal so. Ja.
Aber also mir hilft es, mich in einer Figur zu verstecken.
Na ja, klar.
Und das ist der Unterschied, glaube ich, zum Moderator, der direkt in die Kamera den Zuschauer ansehen muss.
Klar.
Ich fühle mich dabei nicht wohl.
Okay. Anne, als du angekündigt hast, dass du aufhören würdest, bist du oft interviewt worden, sehr wohlwollend von den allermeisten. Und die Fragen waren ziemlich ähnlich. Die eine war: Fürchten Sie sich vor dem Aufhören, dass Sie in ein Loch fallen, dass Sie einen Bedeutungsverlust erleiden? Jetzt, wo es seit 5 Monaten vorbei ist, was würdest du sagen, welche Befürchtung hat sich bewahrheitet und was ist plötzlich dazugekommen, womit du gar nicht gerechnet hattest?
Also ich habe mich gefürchtet davor, in ein Loch zu fallen, das schon, weil ich arbeite gerne, vertiefe mich gern in Themen. Ich wollte auch weiter intellektuell herausgefordert sein. Davor hatte ich Angst, dass das nicht mehr da wäre, weil ich dann eben keine wöchentliche Sendung mehr mache. Dadurch, dass ich aber den Podcast dann ziemlich schnell angefangen habe, zunächst war ich mit der...
So heißt wie die Fernsehsendung?
Ja, er heißt Politik mit Anne Will.
Also fast, sagen wir mal so.
Also da haben wir jetzt auch nicht so eine super Idee gehabt für den Namen, ehrlich gesagt.
Lagst du auf dem Sofa und hast überlegt, was will ich?
Nein, also erstmal war das ganz viel Vorbereitung. Ich produziere selber diesen Podcast und ich habe ein Team zusammengestellt. Es gibt Redakteure, die da mitarbeiten und so. Das aber alles hat mir schon geholfen, dass ich genau nicht in das Loch gefallen bin, weil ich viel zu tun hatte und das tat mir auch gut. Also das war mir klar, dass ich das nicht könnte, tatsächlich auf dem jetzt schon mehrfach zitierten Sofa rumzuliegen. Das hätte mich traurig gemacht. Und jetzt mache ich den Podcast und habe das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht. Es war alles genau richtig. Ich fühle mich wesentlich lebendiger. Ich empfinde dieses Medium, das ich da jetzt für mich auch neu erobere. Ich habe das immer sehr gerne gehört, aber nie einen Podcast gemacht. Und das ist einfach eine wahnsinnig schöne Form.
Du vermisst gar nichts?
Nein, ich vermisse gar nichts.
Das ist schön, wer kann das schon von sich sagen?
Ja.
was sagen die Zuschauer? Ich weiß zum Beispiel, dass hier in der Runde jemand sitzt, Dirk Martens nämlich, der Anne tatsächlich vermisst. Und zwar wegen der Verabschiedung.
Das muss ich ein bisschen korrigieren. Ich habe das Frau Wild schon mal gesagt, ich habe das aber auch sehr gerne gesagt, dass ich eine Zeit lang das Gefühl hatte, wenn Frau Wild sich von den Tagesthemen verabschiedet hatte, immer mit den Worten "Auf Wiedersehen", dass ich wirklich dachte, sie hat ein Bild von mir da stehen. Also ich habe mich fast persönlich, ich habe wirklich...
Siehst du, weil sie durchgekommen ist, durch das Glas der Kamera.
Tatsächlich, weil es ihnen gelungen ist, durchzukommen. Und ich habe das wirklich sehr genossen, wie sie sich von den Zuschauern verabschiedet haben. Und ich habe auch das Wort "obgleich" gar nicht bis dahin so gekannt und finde es entzückend. Und ich benutze es auch in meiner Kommunikation.
Hier warst, weiß nicht, ob du dich dunkel erinnerst, hast du gesagt, dass in dir so ein Grundoptimismus ist. Etwas, was dir immer wieder hilft, auch aufzustehen morgens und ranzugehen an die Dinge, die getan werden müssen. Hat sich an dieser Grundeinstellung seit deinem letzten Besuch etwas verändert?
Also ich weiß, dass ich bei meinem letzten Besuch gesagt habe, ich empfinde mich als Glückskind. Mhm. Das würde ich heute nicht mehr sagen. Aber
warum
dass ich
nicht?
Den Grundoptimismus noch habe, das würde ich weiterhin sagen. Weil ich finde, dass in den Jahren, seitdem, ich vermute, es ist so 2017, 2018 oder sowas gewesen, so viel passiert ist, was ich mir nie hätte vorstellen können.
In der Welt.
In der Welt. Mhm. Was mich aber auch, wie uns alle, bedrückt, dass... hat an meinem Lebensgefühl, auch an dem Empfinden dafür, dass ich jetzt eventuell dieses Glückskind bin in einer Zeit, die ganz viel Glück, nämlich zum Beispiel einen dauerhaften Frieden in Europa erfahren hat, das ist erschüttert. Das spüre ich an mir. Mir setzt sehr zu der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mir macht das Angst, dass das so nah ist. Ich finde es als richtig, wenn der Verteidigungsminister sagt, wir müssten als Land, und damit meint er uns als Gesellschaft ja auch, kriegstüchtig werden.
Stell dir mal vor, das vor ein paar Jahren gesagt
solche haben. Begrifflichkeiten hätte ich vor ein paar Jahren vollkommen fehl am Platze empfunden. Die Pandemie hat was mit uns allen gemacht, hat uns, glaube ich, erheblich verunsichert. Die Klimakrise, von der Dirk so viel weiß. Der Verlust an Naturraum, das habe ich damals so nicht, ich wusste das eventuell, es hat mich aber nicht so bedrängt, wie mich das inzwischen bedrängt. Deshalb, ich bewahre mir den Grundoptimismus, dass wir hoffentlich Wege und Möglichkeiten finden, da... Ja, ich glaube, es klappt gar nicht mehr richtig umzusteuern, was die Klimakrise angeht. Aber dass man zu einem Frieden zurückfindet. Das Thema, von dem Sophie von der Tann berichten wird, was da in Israel und Nahost passiert, was es an Auswirkungen auf Deutschland hatte, das hat mich wirklich runtergezogen. Ich wusste immer, dass es ein großes Maß an oder eine Menge antisemitisch denkender Menschen in Deutschland gibt beispielsweise, dass sie sich aber mal so radikal einlassen würden durch einen Terrorangriff, der Israel getroffen hat. Das ist alles so unverständlich und wäre mir 2018, 2019, wenn man allein auf die Frage gekommen wäre, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Mhm. Das hat was mit mir gemacht. Deshalb würde ich sagen, ich empfinde mich nicht mehr als Glückskind, aber ich habe meinen Optimismus behalten, selbstverständlich.
Damals haben wir auch über deine Eltern gesprochen, die beide Gott sei Dank noch leben. Auch das ist Glück.
Ja, aber meine Eltern, das gehört auch zu meinem Grundgefühl dazu, sind denen geht es nicht so gut. Ja. Die sind in Sicherheit, das war mir sehr wichtig und darum habe ich mich mit meinem Bruder gemeinsam sehr gekümmert. Aber mein Vater hat Parkinson, meine Mutter ist dement und das macht natürlich auch was mit mir.
Wie mit jedem, der Eltern hat, die dann krank werden, die gebrechlicher werden. Ich glaube, wenig Bedeutet so ein Einschnitt im Leben wie das.
Ja, ja. Stimmt.
Anne, erlaubst du am Schluss eine sehr, sehr private Frage, die du ablehnen kannst, wenn sie dir zu intim ist? Wer darf dich noch Willi nennen?
Das macht meine Freundin Sabine. Grüße gehen raus, sagt man in der Podcast-Welt. Genau, die darf das. Aber sie ist auch die Einzige, die das immer so gesagt hat.
Das war dein Spitzname früher?
Aber nur bei ihr.
Ja, nur bei ihr. Ja. Ah, ist nur aber, eine einzige Frau.
Genau, aber mit Sabine bin ich sehr, sehr lange befreundet. Wir haben uns kennengelernt im Studium. 87, 88 habe ich in Berlin studiert. Und da habe ich sie kennengelernt. Ja, und das ist die Einzige, die Willi sagt. Es liegt nah, ich weiß. Also, wegen meines Namens.
Wenn du dich jetzt schon so öffnest, können wir vielleicht eine letzte Wahrheit versuchen zu ergründen. Stimmt es, dass du Wellensittiche nachahmen kannst?
Ja.
Gut?
Sehr gut,
glaube ich. Wie hört sich denn das an?
Gut, okay, wartet. Also das gibt mir jetzt auch so einen seriösen Touch. Das ist jetzt die Stelle, auf die ich gehofft habe.
Aber wir sind ja nach 22 Uhr.
Ach so, ja. Okay, also ich kann nur einen blauen Wellensittich. So, mal gucken, ob dein Hund reagiert, Dirk.
Seit wann kannst du das?
Seit ich ein Kind bin und wir hatten Wellensittiche. Und da die meine Sprache nicht sprachen, bin ich auf sie zugegangen und habe versucht, ihre Sprache zu sprechen. Aber ja, ich bilde mir ein, ich kann es gut, aber ich habe an den Reaktionen hier gemerkt, so doll war es nicht.
Nein, das ist toll. Das toll.
Ich kann...
Ich kann jetzt an dieser Stelle nur sagen, vorläufig, danke Willi.
Ach, das ist schön.
Danke schön, richtig schön.